Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich bin heute hier mit Ulrike Thom. Wir von der Blood Sugar Lounge sind ja immer auf der Suche nach interessanten Themen, überraschenden Enthüllungen und Leuten, von denen alle Diabetiker und Diabetikerinnen noch etwas lernen können. Ich persönlich beschäftige mich besonders gern mit der Vergangenheit und freue mich daher heute, dich, Ulrike, hier zu haben und mit dir eine kleine Zeitreise veranstalten zu können. Wir machen uns auch die Suche nach Antworten zu der Frage, wie war das eigentlich damals, vor 30 Jahren mit dem Diabetes? Und natürlich auch, wie hat sich die Diabetestherapie seitdem verändert? Ulrike und ich kennen uns mittlerweile seit über 5 Jahren, daher weiß ich, wen ich vor mir habe. Aber von unseren Zuhörern kennen dich vielleicht noch nicht alle. Vielleicht könntest du dich ganz kurz vorstellen, uns erzählen, seit wann du Diabetes hast und was du heute so machst.
Ja, erstmal hallo von mir auch an alle Zuhörer der Blood Sugar Lounge. Freut mich sehr, dass ich zu diesem Thema als Diabetes-Fossil ein bisschen was beitragen kann. Ich habe meinen Typ-1-Diabetes im Jahre 1985 bekommen. Damals war ich mitten im Sportstudium und das war für mich die allererste wirkliche Erkrankung. War vorher nie krank gewesen, immer sportlich gewesen und war schon eine ziemliche Umstellung. Und durch einen großen Zufall, ich habe meine Staatsexamensarbeit zu dem Thema, was sollten Sportlehrer bei der Betreuung von diabetischen Schülern wissen, geschrieben. Die wurde dann gleich auf einem Diabeteskongress ausgestellt. Dort traf ich auf Professor Berger und der war damals der Diabetespapst deutschlandweit, auch international. Und der hat mich gleich auf dem Kongress gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für ihn zu arbeiten. Ich war mir damals nicht ganz sicher, wenn man selber einen Diabetes hat, auch in dem Bereich zu arbeiten, ob das nicht ein bisschen viel ist. Hab dann aber ja gesagt, weil die so interessanten Perspektiven, die er mir geboten hat, doch für mich so verlockend klangen. Und ich habe diese Entscheidung nie bereut, arbeite heute immer noch im Diabetesbereich, bin inzwischen Diabetesberaterin und habe 2 Bücher zu dem Thema geschrieben. Einmal die Diabetes- und Sportfibel und einmal die CGM- und Pumpenfibel.
Das hört sich ja schon mal nach sehr viel an, was du in deinem Leben so geleistet hast. Erinnerst du dich noch an die ersten Tage nach der Diagnose, vielleicht auch die ersten Wochen, was dieser so für Gedanken durch den Kopf ging, woran du gedacht hast?
Die allererste Frage, die ich meiner damaligen Diabetesberaterin Brigitte gestellt habe, war, kann ich weiterhin Sport machen? Und als sie das positiv bejaht hat, war ich schon mal beruhigt, hatte aber noch nicht so eine rechte Ahnung, was dann auf mich zukam. Dann haben sie mir im Krankenhaus versehentlich eine Ernährungstabelle für Typ-2-Diabetiker gegeben, wo dann drin stand Kalorienreduktion auf 800, wo ich gedacht habe, eieiei, mit 4 bis 5 Stunden Sport am Tag, wie soll das mit 800 Kilokalorien gut gehen?
Das wird relativ schwierig, glaube ich.
Das wurde sehr eng. Anfangs wurde ich auf 12 BE am Tag eingestellt. Das war mit 4 bis 5 Stunden Sport auch ein bisschen eng.
Das heißt, die BE-Menge war schon zusätzlich mit Sport-BEs und solche Sachen, die waren da schon enthalten oder die gab es damals noch gar nicht?
Die gab es damals noch nicht so wirklich. Damals war es halt noch so, dass es eine feste BE-Menge über den Tag verteilt gab. Das heißt, zum ersten Frühstück hattest du 3 BE, das war um 8, um 9.30 Uhr gab es das zweite Frühstück mit 1 BE, dann gab es Mittagessen um 13 Uhr mit 4 BE, dann gab es Kaffee um 15.30 Uhr mit 1,5 BE, dann gab es Abendessen um 19 Uhr mit 4 BE und dann gab es das berühmte Spätstück oder die Spätmahlzeit um 21 Uhr mit 2 BE. Und währenddessen gab es nichts. Also wenn Freunde sich um 20 Uhr zum Essen verabredet hatten, dann musste ich ja um 19 Uhr essen, weil die Insuline damals noch nicht so flexibel waren. Und dann habe ich mich dann halt mit einem Glas Wasser dazugesetzt.
Ist ja auch mal sehr schön, ne? So, wenn alle anderen essen, die Einzige am Tisch zu sein, die nichts isst und ja.
Ja, aber das hatten meine Freunde damals so akzeptiert. Die wussten, ich habe einen Diabetes und muss spritzen. Das war damals noch mit wirklichen Spritzen, die man aufziehen musste. Und die wussten halt, ich muss zu ganz bestimmten Zeiten ganz bestimmte Mengen essen. Und vorher und zwischendrin und nachher geht's halt nicht. Und ich habe damals in einer WG gewohnt mit zwei anderen Sportstudentinnen. Und wenn wir unser WG-Abendessen gemacht haben, dann haben die sich auch dann danach gerichtet. Und dann haben wir das WG-Abendessen von 20 Uhr dann halt auf 19 Uhr vorverlegt.
Das heißt, früher war es eher so, dass man nicht die Menge, die man gespritzt hat, danach gerichtet hat, was man gegessen hat, sondern im Prinzip andersrum. Man hat das, was man isst, wirklich danach bemessen, was man eigentlich nur spritzen kann.
Ja, also früher war es wirklich so, dass man sein Leben an den Gegebenheiten der Diabetestherapie ausrichten musste. Die Insuline waren halt, das waren damals noch Schweineinsuline, also noch nicht synthetische Insuline. Es kam dann sehr bald das Humaninsulin. Damals wurde es ein bisschen flexibler damit. Und es war aber wirklich so, dass man essen musste, wie das Insulin wirkte. Und glücklicherweise hatte ich eine Diabetesberaterin getroffen mit Brigitte, die gerade zu der Zeit, als meine Manifestation war, im allerersten Diabetesberaterinnenkurs in Deutschland war. Und die lernte gerade die intensivierte Insulintherapie. Das heißt, sie lernte, wie man Patienten schult, nach der Berger-Schulung so zu leben, dass man den Diabetes an sein Leben anpassen konnte. Und das konnte ich dann glücklicherweise ein Jahr später dann auch durchführen, sodass es danach mit meinem Sportstudium deutlich einfacher wurde.
Gab es denn damals schon, was man heute kennt, eigentlich die Blutzuckermessgeräte, die in jede Tasche passen? Oder wie war das vor?
Messgeräte gab es damals noch nicht, aber es gab Messstreifen.
Okay.
Und das war aber was ganz Revolutionäres, was auch der Professor Berger durchgesetzt hat und dafür sehr viel Kritik einsetzen musste und wirklich auch in der Literatur massiv beschimpft wurde, wie er sich das denken würde, dass man medizinischen Laien ein medizinisches Diagnostikinstrument in die Hand geben könnte. Damit könnten die ja gar nicht umgehen. Und dann darauf folgernd, wie er sich vorstellen könnte, dass medizinische Laien in der Lage wären, ein Medikament selber zu dosieren. Insulin ist ja ein Medikament. Das geht ja alles gar nicht. Und für diese moderne Insulintherapie wurde er massivst kritisiert von der konservativen Ärzteschaft. Und deshalb hat das Zur-Verfügung-Stellen von Blutzuckermessmöglichkeiten an uns, an die Patienten, also ist relativ schleppend vorangegangen. Wir hatten damals Streifen und ich weiß noch, dass ich mit einer langen Bastelschere da gesessen habe und die halbiert oder teilweise gedrittelt habe, weil das war ja so ein bisschen Goldstaub, davon kriegte man ja nur ganz wenig. Und ich wollte ja aber auch vor und nach dem Sport messen und deswegen brauchte ich mehr Streifen und deswegen habe ich die dann halbiert oder gedrittelt, um sozusagen aus 50 Streifen dann 100 oder 150 machen zu können.
Wenn wir jetzt von Streifen sprechen, sprechen wir dann von Urin-Teststreifen oder
was? Nee, Blutzucker. Das war schon, das waren schon. Ja, genau. Man nahm einen Tropfen Blut, hat den auf diesen Streifen gemacht. Ich weiß noch, ich habe damals von meinen Eltern zu Weihnachten eine Uhr mit Sekundenzeiger geschenkt bekommen, weil man musste den Tropfen auf den Streifen machen. Dann musste man bei der Uhr genau nach 60 Sekunden den Blutstropfen abwischen und nach exakt weiteren 60 Sekunden dann den Streifen an diese Farbskala halten und vergleichen. Und diese 60 Sekunden mussten auch genau eingehalten werden, weil wenn man zu spät oder zu früh abgewischt hat oder zu spät oder zu früh die Farbskala verglichen hat, dann waren die Ergebnisse überhaupt nicht mehr valide, also konnte man es auch lassen.
Ist ja eigentlich aus heutiger Sicht fast kaum vorstellbar, wie schwierig, wie kompliziert es damals war, oder?
Und vor allen Dingen brauchte man ja auch wirklich gute Lichtverhältnisse, weil diese Farben, das war so ein gewisses Grün-Blau und so eine Grauschattierung, also ich habe es immer noch genau, da musste man den Streifen so ans Röhrchen halten und genau gucken, wo passt es jetzt? Liegt es zwischen 80 und 120 oder eher zwischen 120 und 160? Und dann wurden dann die Bereiche größer und die Schätzgenauigkeit war aber damals, das wurde auch in Düsseldorf an der Uniklinik mal getestet, wie gut Diabetiker, die sowas über Jahre machen, im Vergleich zur Labormessung waren. Und wenn man da wirklich geübt war, gute Lichtverhältnisse hatte und das mit den 60 Sekunden exakt eingehalten hat, war bei vielen die Messqualität fast ähnlich gut wie ein Laborgerät, also könnte man sagen, ähnlich wie es heutzutage ist, nach der neuen ISO-Norm, dass man 10-15% abweicht, da lagen die meisten visuell ablesenden Diabetiker drin. Und deswegen habe ich für mich persönlich auch keine Notwendigkeit gesehen, so einen riesen Kasten, wie die Blutzuckermessgeräte damals waren.
Hätte man sowas theoretisch kriegen können?
Ja, sowas konnte man 2-3 Jahre später kriegen. Das waren dann noch Geräte, da musste man teilweise den Streifen noch unter fließendem Wasser irgendwie abwischen und dann ins Gerät stecken. Aber die Geräte, die waren vielleicht so groß also deutlich, deutlich größer, breiter als ein Handy, eher wie so ein kleines Tablet, aber deutlich dicker und auch deutlich schwerer. Und da ich relativ gute Augen hatte und habe und mit ich ja auch die Streifen teilen musste, weil ich brauchte ja mehr davon, und dann kannst du natürlich einen geteilten Streifen nicht in ein Gerät schieben, war mir das mit dem visuellen Ablesen und dem Teilen der Streifen für meine Bedürfnisse die beste Lösung.
Ja, hört sich sehr interessant an, aber auch sehr umständlich. Nun weiß ich, dass du selbst Pumpenträgerin bist seit ziemlich langer Zeit. Du hast mich persönlich auch vor kurzem auf eine Pumpe umgestellt. Wie war es denn damals mit der Insulinpumpentherapie? Die steckt ja da sicherlich noch in den Kinderschuhen.
Als ich vor genau 30 Jahren, 1986, auf die Insulinpumpe umgestiegen bin, gehörte ich, glaube ich, zu den ersten 1000 Pumpenträgern. Also das war eher wirklich noch so eine Studienphase, galt dann für besonders schwer einstellbare Schwangere. Und ich habe die Pumpe bekommen, weil mein Lebensrhythmus im Sportstudium einfach nicht so anzupassen war. Ich konnte nicht jeden Tag eine identische körperliche Belastung produzieren. An einem Tag, montags, hatte ich vielleicht 2 Doppelstunden Sport vormittags, dann nachmittags Vorlesung und abends Training. Dienstags hatte ich vielleicht vormittags Vorlesungen und nachmittags dann den ganzen Tag Nachmittag dann Sport, vielleicht irgendwie 2 Doppelstunden Schwimmen und abends dann frei. Also jeder Tag war von den Belastungen her komplett unterschiedlich. Und das war mit den damaligen Verzögerungsinsulinen kaum abzudecken. Und deswegen bin ich relativ schnell damals auf eine Insulinpumpentherapie eingestellt worden. Aber das war schon noch recht experimentell. Ich weiß noch, wie ich mit einer Assistenzärztin es ging natürlich alles auch stationär, man lag dann irgendwie im Krankenhaus, im Bett und so, und wie die dann auf meiner Bettkante saß und wir beide gemeinsam versucht haben, uns durch dieses Pumpenmenü zu basteln, weil die vorher auch noch nie so ein Ding in der Hand gehabt hatte. Also das war damals noch recht abenteuerlich.
Mit dem Wort abenteuerlich gehen wir erstmal eine kurze Pause und machen dann gleich weiter mit der Frage nach deiner Arbeit vielleicht noch ein bisschen detaillierter zu sprechen kommen auf deine beiden Bücher, die du geschrieben hast und auch andere Sachen, an denen du mitgewirkt hast. Von daher jetzt erstmal eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter. Also bis gleich.